Schönen guten Abend und herzlich willkommen zu dieser Sendung. Am Mikrofon ist Jutta Schostak. Es gibt genug Gründe, um sich über den Monat März zu freuen. Einer davon ist, dass sich Menschen, die sich von Geschichten über Mord und Totschlag gern unterhalten lassen, wieder mal auf ihre Kosten kommen. Denn es ist Krimi-März. Diesmal nicht im Verbund mit dem Deutschen Fernseh-Krimi-Festival, denn das ist verlegt auf den Mai, weil die Sanierung unseres Lieblingskinos Caligari sich so lange hinzieht. Schade, aber der Krimi-März hat auch solo viel zu bieten. Und natürlich viel mehr als reine Unterhaltung. Denn wir wissen es schon lang, der Kriminalroman ist der neue Gesellschaftsroman, der neben einer spannenden Geschichte viel über die jeweilige Zeit und ihre Themen erzählt. Was Sie erwarten dürfen, liebe Leserinnen und Leser, erzählt Ihnen jetzt die Literaturhauschefin Susanne Lewalter.
Für die Programmauswahl bei den Veranstaltungen des Literaturhauses, für die ich verantwortlich bin, kann ich sagen, dass es mir wichtig war, verschiedene stilistische Erzählweisen im Kriminalroman aufzunehmen und darüber hinaus auch Themen, die unsere Gesellschaft derzeit besonders beschäftigen. Und daher gehört dann ein Andreas Izquierdo mit so einer humoristischen Erzählweise ebenso zum Programm wie eben auch Andreas Pflüger, der ja ein wirklich brillanter Thriller-Autor ist und auch über eine sehr literarische Schreibweise verfügt. Er hat ja für seinen jüngsten Roman Kelter zum dritten Mal den Deutschen Krimipreis erhalten und ihn wollte ich endlich mal auch nach Wiesbaden einladen. Schön finde ich immer auch inhaltliche Verschränkungen. Pflügers Krimi handelt vom Kalten Krieg und der Welt der Spione und Geheimdienste. Und daran knüpft dann auch eine weitere Veranstaltung beim Krimi-März an. Mit Maja Nielsen haben wir eine im Jugendbuchbereich sehr bekannte Autorin eingeladen, deren aktuelles Buch Das falsche Leben auch von der DDR und von Spionage handelt. Ihr Roman basiert auf Tatsachen und sie bringt sogar einen Zeitzeugen zur Lesung mit. Also ich glaube auch gerade für Jugendliche, die die DDR nicht mehr erleben konnten, sehr spannend. Ja, und dann sind solche Themen eben im Programm, die uns alle sehr beschäftigen, wie die Chancen und Gefahren von KI. Davon handelt der neue Krimi von Ivar Leon Menger aus Darmstadt. Ein aktuelles Phänomen ist auch das der sich radikalisierenden jungen Männer und des Frauenhasses. Davon handelt das Krimi-Debüt von Susanne Kaiser mit dem Titel Riot Girl. Die hat sich auch in mehreren Sachbüchern intensiv mit dem Thema beschäftigt. Und ja, und dann haben wir noch Anna Schneider zu Gast, die sich in ihrem Krimi mit den Folgen des Klimawandels beschäftigt. Also ich habe versucht, wie gesagt, Themen aufzunehmen, die gerade uns umtreiben und gleichzeitig eben auch stilistisch und von der Schreibweise und Erzählweise her eine Vielfalt abzubilden.
Du bereitest dich ja immer gut vor und hast die Fülle der Krimi-Neuerscheinungen weitgehend im Blick. Gibt es auffällige Tendenzen in der aktuellen Krimi-Literatur?
Also ich möchte mir nicht anmaßen, eine Expertin für den Kriminalroman zu sein, weil die Anzahl an Neuerscheinungen pro Jahr fast unübersehbar ist. Dafür gibt es spezialisierte Literaturkritiker, die ja zum Beispiel monatlich auch immer die Krimi-Bestenliste im Deutschlandradio Kultur zusammenstellen. Also ich kann nur meine Beobachtungen wiedergeben, die ich bei der Programmgestaltung des Krimi-Festivals alle 2 Jahre mache. Ich finde, der Markt ist zunehmend differenziert worden. Es gibt eben nicht mehr nur die klassischen Genres wie Thriller, Regionalkrimi, Krimi Noir oder die Detektivgeschichte. Es gibt jetzt auch ja, so neue Nischen wie die Achtsamkeitskrimis oder Menopausenkrimis gibt es sogar auch oder Golden Age Krimis. Also wenn man da in den Buchhandlungen herumschaut, findet man da jede Menge. Ich glaube, das sind vor allem Vermarktungsstrategien, die an Emotionen und Befindlichkeiten des Lesepublikums anknüpfen. Was jetzt die literarisch ambitionierte Literatur im Bereich Krimi angeht, da fällt mir auf, dass die Plots weniger im Vordergrund stehen. Also es geht nicht in erster Linie um die klassische Aufklärung eines Kriminalfalls, also oft zumindest, sondern es werden gesellschaftliche Zustände beschrieben oder eben auch gebrochene Figuren. Und am Ende des Krimis gibt es oft eben keine einfachen Antworten auf komplizierte Fragen. Das ist eine Tendenz, die ich so beschreiben würde.
Kein Krimi-März ohne Krimi-Stipendiat, der 4 Wochen in Wiesbaden verbringen darf oder muss und am Ende einen Kurzkrimi schreiben soll, der in unserer Stadt spielt. In diesem Jahr ist die Wahl auf Sven Stricker gefallen, dessen Protagonist Sörensen schon vielen Wiesbadenern hinreichend bekannt sein dürfte. Warum also Stricker?
Die Idee, Sven Stricker das Krimi-Stipendium bekommen und damit eben auch Mitglied der Jury des Fernsehkrimi-Festivals sein sollte, hat sich 2024 relativ spontan ergeben, als ich mit Katrin Ehrlich, der Leiterin des Fernsehkrimi-Festivals, und Sven Stricker nach seiner Lesung damals in einem Restaurant zusammensaß. Katrin Ehrlich und ich, wir waren beide so angetan von der Kunst seiner Dialoge und auch der Art, wie er bei Lesungen seine Dialoge vorträgt und liest. Da lag es für uns nahe, dem Kulturdezernenten Sven Stricker vorzuschlagen. Ich finde auch, dass es sich sehr lohnt, seine Bücher zu lesen, selbst wenn man die Filme gesehen hat, wobei ja nicht alle Bücher verfilmt worden sind bisher. In den Büchern geht er einfach noch viel tiefer in die Psyche der Figuren und es gibt natürlich auch noch Erzählstränge, die im Film weggekürzt sind. Also ich kenne keinen Autor in der deutschsprachigen Krimilandschaft, dem es wirklich so brillant gelingt, Humor und Tragik miteinander zu verbinden. Das ist sowieso eine wirklich große Kunst und auch seltene Kunst. Also er schreibt eben nicht solche Krimikomödien im Stil dieser Eberhofer-Krimis oder Allgäu-Krimis, die man im Fernsehen auch kennt, die in der Form sehr unterhaltsam sind, aber eben vom Inhalt nicht besonders tiefgründig. Bei Sven Stricker stehen trotz aller Komik eben die Figuren mit ihren psychologischen Ängsten im Mittelpunkt. Und Angst ist ja auch gerade ein Thema der Stunde in unserer Gesellschaft. Das könnte auch einer der Gründe sein, warum Sven Stricker auch sehr erfolgreich ist.
Sven Stricker war schon zum Veranstaltungsauftakt am 3. März zu hören. Für alle, die ihn verpasst haben, hier ein Trost. Er wird im nächsten Jahr wieder in Wiesbaden erscheinen, und zwar mit seinem Kurzkrimi. Und seinen Sörensen, Bjarne Mädel, können Sie schon in Kürze erleben, nämlich während der Maifestspiele. Soweit also zum Krimi-März 2026. Schauen Sie auch manchmal in Bücher hinein, die Sie vor geraumer Zeit gelesen haben, und stellen verblüfft fest, wie aktuell, wie klarsichtig, wie aufregend Sie heute noch sind. So kann es einem auch gehen, wenn man etwa den Krimi-Stipendiaten der letzten Jahre zuhört. Eine kleine Auswahl in dieser blauen Stunde. 2017 war das Jahr, in dem der Krimi-Herbst, wie er bis dahin hieß, als neues Format in den März verlegt wurde. Ein Krimi-Stipendium gab es natürlich auch.
Ja, wir waren immer schon bemüht daran, das Stipendium, sage ich mal, ein bisschen international zu halten. Wir hatten ja auch schon Schweizer oder Österreicher Autoren da, aber weil eben dieser Aufenthalt ja auch mit einem Kurzkrimi verbunden ist, den der Stipendiat schreiben soll, also sollten schon gewisse Sprachkenntnisse des Deutschen vorhanden sein. Und dann ist uns sozusagen bei der Überlegung, wen wir gerne diesen Preis verleihen möchten, die türkische Autorin Esmahan Aykol, die ganz gut Deutsch spricht und lange in Berlin gelebt hat, sozusagen in den Sinn gekommen. Natürlich auch vor dem Hintergrund, dass wir gerade auch als Stadt Wiesbaden, die ja auch eine Partnerschaft mit Istanbul hat, sozusagen die deutsch-türkische Freundschaft stärken möchten. Also ich schätze an Esmahan Aykol sehr, dass sie eine sehr mutige Frau ist. Sie ist ja auch als Journalistin tätig und schreibt auch unter anderem für die Frankfurter Rundschau und die Taz oder hat auch für den Deutschlandfunk schon viele Interviews gegeben über die aktuelle Situation in der Türkei. Und gerade weil die Situation im Moment schwierig ist, auch gerade was die Pressefreiheit angeht, ja, finde ich es wichtig, einen Dialog zu führen sozusagen.
Esmahan Aykol. Wir kommen zurück zu Kathi Hirschel. Sie ist der Typ neugierige Nachbarin.
Das stimmt.
Ist dieser Typ neugierige Nachbarin eigentlich sympathisch oder auch nervig?
Für mich ein bisschen nervig eigentlich. Aber sie hat auch so ein sympathisches Gesicht.
Sie macht sich ja sehr beliebt bei den Lesern, weil sie die Leser direkt anspricht. Das ist ja ziemlich ungewöhnlich.
Was ist das der Grund, meinen Sie?
Dass sie sympathisch wirkt?
Ja?
Ja, ich finde schon. Also wenn mich Kathi Hirschel direkt anspricht und mir Dinge erklärt oder mich fragt oder was auch immer, dann fühle ich mich als Leserin sehr reingezogen in die Geschichte. Und sie wird mir sehr nah und vertraut und ich spreche mit ihr wie mit einer guten Bekannten. Haben Sie ein literarisches Vorbild gehabt? Also es wird immer mal Miss Marple erwähnt. War Miss Marple in einer Weise ein literarisches Vorbild für Sie?
Ja, eine der meine literarischen Vorbilder. Ich liebe Miss Marple. Ich liebe sie sogar mehr als Poirot.
Sie befassen sich in den Krimis mit gesellschaftlich relevanten Themen. Im ersten Buch war es Kindesmissbrauch, im zweiten ging es um Korruption. Dann im nächsten, im dritten, ging es um Umweltzerstörung und um die Situation von Schwulen in der Türkei. Und jetzt im vierten, im neuen Buch, über Medien. Das finde ich sehr interessant. Also die Kombination, ein Blick auf die türkische Gesellschaft und diese Behandlung von den gesellschaftspolitischen Themen. Wie sind Sie denn vorgegangen? Haben Sie bestimmte Themen gehabt, die Sie literarisch bearbeiten wollten? Und zum Beispiel bei Ihrem ersten Buch, also Kindesmissbrauch, wollten Sie darüber mal was schreiben? Oder haben Sie überlegt, ich habe jetzt Kathi Hirschel, womit könnte die sich befassen? Also was kam zuerst?
Ich schreibe nur über Themen, die mich interessieren, über Themen, die mich betroffen. Und das sind die Themen, die ich brennend für die Gesellschaft finde.
Sie sind ja die erste Kriminalschriftstellerin in der Türkei gewesen. Mittlerweile gibt es ein paar und Ihre Krimis sind sehr erfolgreich gewesen. Sie hatten viele Leserinnen und Leser. Wie war denn die Reaktion in der Türkei?
Nach dem ersten Buch rausgekommen ist, also Medien hatte ein großes Interesse an den Büchern und damals, es hat mehrere tausend Kopien wurden verkauft. Also um die 10.000 Kopien wurden verkauft. Das ist ein hohes Zahl für die Türkei.
In Ihren Romanen werden Vorurteile auf beiden Seiten angesprochen. Was können Sie uns denn sagen? Was ist Ihnen denn so wichtig mitzuteilen, auch in Ihren Büchern mitzuteilen? Welches sind die, sagen wir mal, ärgsten oder die schlimmsten Vorurteile, welche Sie kennengelernt haben?
An der Uni zum Beispiel, das waren ja Professoren, das waren hochgebildete Menschen, an der Humboldt-Universität. Viele Professoren haben mich gefragt, ob ich in der Türkei ein Kopftuch tragen musste oder ob ich Wein trinke. Damals war ich Deist und sie fanden das auch sehr interessant. Oh, gibt es solche Menschen in der Türkei? Menschen gibt es überall und andersdenkende Menschen gibt es überall, nicht nur in der Türkei, auch in
Erzählen Sie doch mal über Ihre eigenen Vorurteile. Sie hatten vielleicht auch Vorurteile. Als Sie Deutschland noch nicht kannten und die Deutschen noch nicht kannten, hatten Sie da auch Vorurteile?
Ja, dass Deutsche geizig sind, das war ein Vorurteil, klar. Ein Vorurteil. Das stimmt aber schon, nicht wahr?
Deutsche sind geizig.
Sind sie nicht?
Aha. Also, und dieses Vorurteil haben Sie noch?
Ja, eigentlich schon.
Oder ist es inzwischen ein Urteil? Also Sie haben so viele Erfahrungen schon mit Deutschen gemacht. Das Vorurteil ist jetzt inzwischen zum Urteil geworden.
Ich finde es zum Beispiel sinnlos, weil man trinkt zwei Espressos, es kostet 1,5 Euro. Also einer von uns kann es bezahlen, das ist kein Problem. Aber man zahlt 1,50 Euro, jeder zahlt einen. Das finde ich ein bisschen übertrieben eigentlich. Das ist mehr als geizig sein, das ist übertrieben.
Und was fällt Ihnen noch ein? Geben Sie uns Saures.
Also das ist alles, glaube ich. Über Geld, also wie man mit Geld umgeht, das habe ich, davon bin ich in Deutschland aufmerksam geworden.
Der Umgang mit Geld ist ganz anders als in Deutschland, als der in der Türkei.
Genau. Mhm.
Lassen Sie uns noch über die Kulturunterschiede sprechen. Was fasziniert Sie so daran? Warum ist es so wichtig, diese Kulturunterschiede zu benennen?
Die finde ich interessant, also wie Menschen, wie wir geboren in einem Kultur und wie übernehmen das und wir glauben an diese Kultur. Das finde ich interessant, das ist eigentlich eine Fiktion, wie Religion, das ist eine Fiktion, aber wir glauben daran. Wir glauben an unsere Kultur und wir zweifeln an die Richtigkeit dieser Kultur nicht. Das finde ich sehr interessant.
Und dadurch gibt es Konflikte, weil die meisten Menschen nicht bereit sind, sich der anderen Kultur zu nähern bzw. zu öffnen und die andere Kultur eben auch zur Kenntnis zu nehmen und zu akzeptieren.
Genau. Man zweifelt an seiner Kultur nicht. Man zweifelt an seine Religion nicht. Aber ich will eine Distanz haben zu der Kultur, zu der Religion. Und ich will auch meine Lesern diesen Blick transportieren.
Kathi Hirsche hat ihren ersten Fall 2001 gelöst und ihren letzten 2012. Welche Entwicklung hat sie denn genommen in dieser Zeit, in diesen 11 Jahren? Wie hat sie sich verändert?
Sie wird älter, sie ist 58 geboren und jedes Jahr wird sie älter, im Gegensatz zu anderen Romanheldinnen. Sie ist jetzt fast 60 geworden und sie findet keinen Liebhaber mehr, wie viele Frauen, die um die 60 sind. Sie hat typische Probleme ihres Alters eigentlich und sie wird ein bisschen nervöser, sie wird ein bisschen unruhiger in Istanbul, weil sie es nicht weiß, wie es mit der Türkei weitergeht, ob sie weiter in der Türkei leben können.
Und ihre Sicht auf die Welt?
Sie ist pessimistischer geworden. Sie hat so viel erlebt mittlerweile in Istanbul. Sie ist schon pessimistischer geworden.
Was die Menschen betrifft, was die politische Lage betrifft?
Auch da ist sie auch pessimistisch. Schon bei Tango Istanbul denkt sie vielleicht, wir können in Istanbul nicht mehr weiterleben. Und das war nicht klar in 2012 eigentlich, als Tango Istanbul rausgekommen ist. Jetzt ist es klarer geworden, dass als Deutsche, als alleinstehende Frau, sie bekommt Probleme in Istanbul.
Wir kommen zu der Situation der Frauen. Wie sieht die im Augenblick in der Türkei aus?
Es sieht sehr, sehr bedrückend aus. Es sterben jeden Tag 3 Frauen, nach Angaben Frauenorganisationen, es sterben jeden Tag 3 Frauen unter Gewalt. Ihre Ehemänner, ihre Brüder oder ihre Liebhaber bringen Frauen um. Das ist so erschreckend, wenn man daran denkt. Und es gibt viel Gewalt gegen Frauen. Es ist ein Problem, dass man in der Nacht auf die Straße geht. Die Arbeitslosigkeit unter jungen Frauen ist 28%. Das ist sehr bedrückend.
Die Gewalt gegen Frauen hat stark zugenommen in den letzten Jahren, ist das richtig? Also mit der zunehmenden Islamisierung der Türkei hat auch die Gewalt gegen Frauen zugenommen.
Die Zahlen, die sterbenden Frauen, es gibt keine offiziellen Zahlen. Der Staat hat keine Statistiken mehr seit 8, 9 Jahren, weil es die Gesellschaft erschreckt. Deshalb haben veröffentlichen Frauenorganisationen die Zahlen und sie sagen, die sammeln Zahlen von Zeitungsartikeln. Jeden Tag sterben 3 Frauen, sagen sie.
Soweit also Esmahan Aykol im März 2017. Und noch heute ist das Thema Gewalt gegen Frauen in der Türkei nicht weniger erschreckend, wie die Fallzahlen der türkischen Frauenverbände regelmäßig belegen. Von Kathi Hirschel und ihrer Autorin Esmahan Aykol haben wir leider nichts mehr gehört. Deswegen an dieser Stelle ein musikalischer Abschiedsgruß. Das Miss Marple-Thema, gespielt vom früheren Kantor der Markkirche Wiesbaden, Hans-Uwe Hilscher. 2018 stand der literarische Krimi-März unter dem Thema Rückblende. Hier ein Ausschnitt aus der damaligen Blauen Stunde. Der diesjährige Krimi-Stipendiat heißt Volker Kutscher, in Wiesbaden kein Unbekannter. Im letzten März war er schon einmal hier zu Gast. Inzwischen ist sein erster Roman aus der Gerion-Rath-Reihe fürs Fernsehen verfilmt worden. Die 16-teilige Serie Babylon Berlin wird im Herbst in der ARD zu sehen sein. Historische Kriminalromane sind en vogue. Und so ist die Frage naheliegend, wer in den Gedankengängen der Veranstalter zuerst da war. Volker Kutscher oder das Thema Rückblick? Hier die Antwort von der Literaturhauschefin Susanne Lewalter.
Der Themenschwerpunkt war zuerst da. Also es ist tatsächlich in der Praxis gar nicht so einfach, einen Themenschwerpunkt, den man sich zunächst ja so abstrakt für sich ausdenkt, was für Themen sind gerade relevant, werden diskutiert, dazu dann ein Programm zu machen. Also ich hatte einige verschiedene Themen und habe dann aber manchmal feststellen müssen, dass es dazu zumindest im deutschsprachigen Bereich kaum Bücher gibt. Also zum Beispiel Umweltkriminalität fand ich sehr interessant. Da gibt es im amerikanischen Bereich sehr viele Krimis zu dem Thema. Im deutschsprachigen Bereich, ja, nicht so wahnsinnig viele. Also zumindest nicht von der Qualität dann auch nicht so viele gute, aber insgesamt auch einfach weniger. Ja, und dann muss man einfach schauen, was könnten wir denn machen. Und dann war wirklich dieses Thema zeithistorischer Krimi, auf das ich aufmerksam geworden bin und auch bei der Recherche. Und dann zündet es natürlich gleich, ja stimmt, da ist ja der Volker Kutscher. Da haben wir schon mal einen bekannten Namen, den könnte man sich auch für ein Stipendium gut vorstellen. Und dann fallen einem eben noch viele andere Namen an. Und so hat sich das dann zusammengesetzt.
Die Welt von Kutschers Kommissar Gerion Rath ist das Berlin der Ende 20er, Anfang 30er Jahre. Die Zeit der goldenen 20er, die beendet wurden durch Krisen und politische und gesellschaftliche Umbrüche. Eine Zeit, ein Ort, der den Autor seit seiner Lektüre von Kästners Emil und die Detektive und Döblins Berlin-Alexanderplatz fasziniert hat. Volker Kutschers erster Roman, Der nasse Fisch, beginnt Ende April 1929. Warum hat er dieses Einstiegsdatum gewählt?
Ja, das Jahr 29 ist aus vielerlei Gründen, finde ich, durchaus wichtig für die weitere Entwicklung der Republik und auch die, eben gerade die negative Entwicklung. Was immer genannt wird, ist Ende des Jahres der Börsencrash, der dann auf lange Sicht gesehen tatsächlich ja auch dazu führte, dass die Wirtschaft bergab ging und dadurch die Demokratie entsprechende Schwierigkeiten hatte, weil man ja alles den Demokraten in die Schuhe schob, den verlorenen Krieg und alles, was irgendwie das schlechte Wetter, alles, was passte. Das ist relativ bekannt. Was auch sehr für mich, finde ich, sehr wichtig ist, ist der Tod von Stresemann im selben Jahr, auch im Herbst. Eine ganz wichtige Figur, die auch viel zusammengehalten hat, auch viel nationalkonservative Kreise an die Demokratie und die Republik gebunden hat. Aber was noch mehr in Vergessenheit geraten ist, sind die Ereignisse des sogenannten Blutmai 1929. Und die stehen zwar nicht im Mittelpunkt der Kriminalhandlung, spielen aber eine wichtige Rolle im ganzen, in der ganzen Stimmung und auch die Lage des Polizeipräsidenten und so weiter und so weiter. Das ist halt ein Ereignis, das dazu beigetragen hat, dass sich die Arbeiterbewegung noch mehr gespalten hat, als sie es ohnehin schon war. Und zwar lag es daran, dass der sozialdemokratische Polizeipräsident Zörgiebel das Demonstrationsverbot, das schon bestand, am 1. Mai nicht aufgehoben hat, obwohl er wusste, dass natürlich am Kampftag der Arbeiter gerade die Kommunisten, aber auch Sozialdemokraten eigentlich eher demonstrieren wollten. Und er hat eben angedroht, das mit Waffengewalt, Polizeigewalt zu unterdrücken. Und das hat er dann auch getan. Und das
war ein entscheidender Fehler.
Ein entscheidender Fehler natürlich, ein politischer Fehler. Es war auch ein bisschen vielleicht sogar parteitaktisch gedacht, SPD gegen die Kommunisten und so weiter. Wie auch immer, es ging ziemlich nach hinten los. Es gab über 30 Tote, die meisten davon tatsächlich nicht mal Kommunisten, sondern auch viele Sozialdemokraten, auch Unbeteiligte, weil die Polizei scharf geschossen hat. Und ja, das hat die Spannungen zwischen SPD und KPD, die ohnehin schon da waren, ungemein vergrößert.
Die goldenen 20er Jahre waren da eigentlich schon vorbei zu diesem Zeitpunkt. Also das, was wir so gemeinhin als goldene 20er assoziieren.
Ja, da würde ich tatsächlich Jein sagen, weil wirtschaftlich ging es ja erst ein Jahr später bergab. Das amerikanische Geld, das so in der zweiten Hälfte der 20er, der 25er nach Deutschland floss, was auch einige große Projekte ermöglichte, unter anderem zum Beispiel den Karstadt-Neubau am Hermannplatz, der auch im Roman vorkommt, das floss ja noch. Das floss eben dann nicht mehr, als in New York die Börse zusammenbrach. Das lief alles noch. Aber der Mai 29 war insofern vielleicht auch ein Vorbote auf unsicherere Zeiten hin, weil zum ersten Mal seit 10 Jahren, seit 1919, den Spartakisten kämpfen und so weiter, es wieder Gewalt auf Berliner Straßen gab, bürgerkriegsähnliche Zustände, mehrere Tage lang. Es waren mehrere Tage Anfang Mai, wo diese Krawalle sozusagen anhielten, auch der Ausnahmezustand verhängt wurde. Das war für die braven Bürger, die einfach normal ihr Leben leben wollten, ohne Gewalt, schon sehr verschreckend. Und das sollte sich dann in den Jahren, die folgten, fortsetzen. Die Gewalt war zurückgekehrt auf Berlins Straßen. Das ist das Entscheidende, was damals eben auch passierte. Einer meiner Jobs sozusagen, außer jetzt Kriminalgeschichten zu erzählen, ist ja auch, dass man nachzuvollziehen versucht, wie es dazu kommen konnte, dass aus der Weimarer Demokratie das Dritte Reich wurde. Das ist ja für mich bis heute nicht so leicht verständlich und ich finde, das lässt sich am besten nachvollziehen, wenn man in die Haut jener Menschen oder einer ganzen Menge Menschen schlüpft, die das miterlebt haben.
Haben Sie es denn in Grundzügen nachvollziehen können? Also wo der Bruch war?
Es gibt ja nicht einen Bruch, es gibt ganz viele Brüche. Und ich glaube, dass es vor allen Dingen ein Problem ist, dass man natürlich die Zukunft nicht kennt und gar nicht weiß, was ist das größte Problem. Die Nazis im Jahr 29, das war eine lachhafte Randerscheinung noch, auch wenn Goebbels in Berlin schon versuchte, mit Hilfe der SA da möglichst viel Aufmerksamkeit zu erregen. Aber dass dieser Hitler mal irgendwann Reichskanzler werden würde, hat sich kein Mensch vorstellen können. Aber nach und nach ändern sich denn die Dinge leicht nur und dann ein bisschen mehr. Aber das Bürgertum hat immer auch nur auf die Kommunisten geschielt. Das ist die große Gefahr. Die Arbeiterbewegung war gespalten, hat nicht geeint für die Demokratie gekämpft. Die Kommunisten dummerweise ohnehin auch gegen die Weimarer Demokratie. Das waren alles so kleine Kleinigkeiten, die so zusammenkamen.
Noch eine Frage zum Schluss. Was ist das für ein Gefühl, wenn man sich in diese Welt einfindet und den Niedergang beschreiben muss?
Es ist tatsächlich kein schönes Gefühl. Es ist auch schlimmer, als ich es mir vorgestellt habe, weil die ersten 4 Romane spielen noch in der Weimarer Zeit. Da kann ich noch mit den Hoffnungen der Figuren so ein bisschen auch spielen. Durch dieses Spielen, diese Hoffnungen sind, habe ich mir auch so ein bisschen angeeignet, habe ich dann gemerkt, dass ich, als ich dann beim 33er-Roman Märzgefallene war und gerade auch aus der Perspektive von Charlie dann geschrieben habe, dann zu merken, an welche letzten Fünkchen Hoffnung sie sich noch klammert, dass die Märzwahl vielleicht doch noch und so weiter. Und ja, immerhin, sie haben keine absolute Mehrheit, was oft vergessen wird. Die Nazis sind niemals in freien Wahlen mit absoluter Mehrheit gewählt worden. Sie sind durch andere Dinge auch an die Macht gekommen. Wie auch immer, also sie glaubt, vielleicht kann man noch was retten, aber man weiß ja, es ist nicht mehr zu retten. Und als ich das merkte, wie ich diese Hoffnungen enttäuschen muss, noch meine eigenen, die ich vielleicht auch ein bisschen zu meinen eigenen gemacht hatte, dann in den Jahren davor, das tat mir richtig weh, tut mir heute noch weh, weil das wird ja jetzt immer schlimmer. Die Ausweglosigkeit gerade für Charlie wird immer größer. Sie hat beruflich jetzt auch überhaupt keine Chancen mehr, weder als Juristin noch als Polizistin. Sie muss jetzt, fühlt sich in dem Land auch gar nicht mehr wohl. Sie ist ja total fremd geworden. Sie ist ja auch eine gewisse preußische Patriotin, eine demokratische Patriotin, was ja nicht kein Widerspruch sein muss. Und das wird alles zerstört. Und sie weiß nicht, wie sie agieren soll, wie sie da, ob sie abtauchen soll, ob sie weglaufen soll, ob sie Widerstand leisten soll, aber wenn ja, wie, ohne sich gleich selbstmörderisch da dem Regime ins Messer zu liefern. Das sind so, ja, diese Gedanken macht sie sich, mache ich mir auch für sie, wie sie da in ihrem Leben wieder ein bisschen Sinn sehen kann. Ihre ganzen emanzipatorischen Dinge sind ja vom Regime hinweggefegt. Das geht nicht mehr. Man kann nicht mehr als emanzipierte Frau im Dritten Reich, das ist schwierig. Im Krieg geht später wieder etwas besser, da werden die Frauen gebraucht in der Produktion und so weiter, weil die Männer an der Front sind. Aber erstmal geht es ums Mutterkreuz, Kinder kriegen. Mehr habt ihr nicht zu tun. Schön kochen, Kinder kriegen. Ja.
Und als Autor hat man da nur begrenzte Möglichkeiten, die Geschichte so zu entwickeln, wie man das gerne hätte.
Ja, das ist natürlich deswegen, weil ich mir schon zur Aufgabe gemacht habe, nicht wie Tarantino die Geschichte zu ändern und Hitler in die Luft zu jagen, sondern eben die Dinge, die dann gekommen sind, wie wir eben wissen, die sind gekommen und trotz aller gegenteiligen Hoffnungen und Wünsche vieler Zeitgenossen. Und so geht es eben auch meinen Figuren. Obwohl sie anderes wünschen und hoffen, kommt es eben genau so, wie es in der Geschichte gekommen ist. Da muss ich durch, da müssen meine Figuren durch und ich mit ihnen. Und das ist tatsächlich frustrierender und deprimierender, als ich mir das vorher ausgemalt hätte. Weil so steht man dann doch nicht darüber. Man leidet ja schon mit seinen Figuren. Und ich kann ihnen eben den ganzen Mist nicht ersparen, der damals passiert ist in Deutschland.
Sie hörten den Song »Einen großen Nazi hat sie« von 1928. Zu dieser Zeit noch konnten solche Spottlieder öffentlich gespielt werden. Nicht viel später wurden sie verboten. Hier ist Radio Rheinwelle 92,5 mit der Blauen Stunde und bei uns geht es heute um den Krimi-März und einige seiner Krimi-Stipendiaten. Volker Kutscher hat noch viele Jahre mit seinen Figuren leiden müssen, bis in den Herbst 2024. Dann hatte er seine historische Romanreihe um Gerion Rath und Charlie Ritter mit der 10. Folge beendet. Sie trägt den Titel Rath und spielt im Jahr 1938. Übrigens ist Wiesbaden auch mal Schauplatz des Geschehens, und zwar im 9. Band mit dem Titel Transatlantik. In unserer Stadt war Gerion Rath untergetaucht, als Weinhändler. 2020 gab es Änderungen beim Krimi-März. Infolge von Einsparungen im Kulturbereich wurde entschieden, ihn nur alle 2 Jahre stattfinden zu lassen. Und auf die Setzung eines Themenschwerpunkts wurde verzichtet. Welchen Grund gab es dafür?
Und wir haben uns damals dann entschieden, keine Themenschwerpunkte mehr zu setzen. Ziel soll es nun sein, mehr in die stilistische und inhaltliche Breite zu gehen. Zum einen, um die Vielfalt dieses Genres abzubilden, das ja wirklich zu den erfolgreichsten der Buchbranche gehört, und zum anderen auch, um mehr Zielgruppen zu erreichen. Denn nicht jeder Krimi-Fan interessiert sich für politische oder historische Themen, die im Krimi verhandelt werden. Ein Schwerpunkt geht zwar inhaltlich in die Tiefe, aber schränkt eben auch sehr in der Programmauswahl ein. Und das Programm des diesjährigen Festivals versucht daher, mehr die Vielfalt dieses Genres anzudeuten. Max Anders wurde 2020 unter mehreren Vorschlägen von mir und vom Kulturdezernenten und Kulturamtsleiter ausgewählt, weil es ihm ja eindrücklich gelingt, Auswirkungen politischer Herrschaftsstrukturen auf die Bevölkerung eines Landes nachzuzeichnen, um das jetzt mal abstrakt zu formulieren. Also sei es in seinen Romanen, die in Südafrika spielen und von Apartheid handeln, oder in Berlin, wenn es um die prekäre Existenz Geflüchteter geht, oder auch um rassistische Bewegungen in der früheren DDR. Das war ein Auswahlkriterium damals für uns ein wichtiges. Und es gibt keinen Themenschwerpunkt mehr beim Wiesbadener Krimi-März seit 2020. Das heißt, als Marc Annas Stipendiat war, gab es auch keinen Schwerpunkt.
Mit seinem historischen Roman Morduntersuchungskommission hat Max Annas jetzt ein hochspannendes, aufschlussreiches Werk vorgelegt, das viele Fragen aufwirft. Es geht um den Mord an einem mosambikanischen Gastarbeiter in der DDR.
Rassismus hat es ja offiziell nicht geben dürfen in der DDR.
Rassismus gibt es ja offiziell nirgendwo. Also Rassismus hat es ja auch in der BRD nicht gegeben. Wenn Sie sich die Geschichte der Übergriffe in den 90ern Ost und West anschauen, dann waren das alles nur Einzelfälle. Bis heute, wir reden bei jedem Mord und bei jeder Mordserie stets nur über Einzelfälle. Und in der DDR war es natürlich ideologisch nicht begründbar, dass so etwas stattfindet. Also vieles war nicht politisch nicht begründbar, aber schon gar nicht, dass der Angehörige eines Brudervolks in der DDR umgebracht wird. Allerdings, was ich versuche in Morduntersuchungskommissionen herauszuarbeiten, ist ja, dass es nicht nur Rassismus natürlich als Teil der deutschen Gesellschaft Ost gegeben hat, sondern dass es, was bislang auch ein Thema ist, das nicht zu tief bearbeitet erscheint, dass es Kontakte gegeben hat zwischen Nazis in Ost und West. Das ist ja mittlerweile bekannt. Im Grunde genommen stecken in dem Buch viele Geschichten, viele Geschichten neben und übereinander. Und ich nutze die Geschichte um den Tod von Manuel Diogo, der als Person, als Figur keine so überragend große Rolle spielt in dem Buch, um einmal mein Bild von der DDR, aber auch ein Teil deutscher Geschichte offen zu legen.
Was interessant ist, ist ja, dass der Rassismus der DDR verschwiegen wurde, aber dass es auch kein Bewusstsein offenbar gab bei der Bevölkerung. Denn die Polizisten der Morduntersuchungskommission, die ermitteln, die haben ja zunächst keine Idee davon. Und der eine, ihr Protagonist, der bekommt dann durch seine Recherchen eine Ahnung davon und ermittelt weiter, was im Übrigen nicht erwünscht wird. Aber ich hatte doch den Eindruck, die wissen das alle nicht.
Im Grunde genommen reden wir über den Zustand der Ignoranz. Also wer was weiß oder wissen will, da müssen wir genau unterscheiden. Ich belasse die Polizisten der Morduntersuchungskommission zunächst einmal im Zustand der Ignoranz und gewähre einer Figur die Gnade, aus diesem Gefängnis auszubrechen, sagen wir so. Das ist ja, sagen wir mal, das ist ein bewährtes Erzählprinzip, dass jemand durch, in dem Fall ein Polizist, das ist auch bewährt und sehr, sehr klassisch, durch Nachforschungen darauf kommt, ich muss jetzt noch einen Schritt weitergehen und ich muss noch einen Schritt weitergehen und dass er sich und sein Denken graduell verändert in diesem Prozess.
Schweigen ist aber das probate Mittel gewesen, dass man darüber nicht spricht, auch von denen, die ignorant waren oder eine Ahnung hatten, denn das hätte Nachteile mit sich führen können. Also wie hat das Schweigen denn ausgesehen in der DDR damals?
Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich diese Frage so beantworten kann, wie das Schweigen selbst ausgesehen hat. Ich habe mir ja für diese Geschichte zum ersten Mal einen Polizisten als Protagonisten ausgesucht, weil ich das Gefühl hatte, wenn ich diese Geschichte von unten erzähle, wie ich andere Geschichten von unten und nicht von oben erzähle, dann fehlt mir der Zugriff. Ich brauchte, um die Geschichte von Morduntersuchungskommissionen zu erzählen, eine andere Figur, eine Figur, die sich in dem Land anders bewegen kann, selbstverständlicher, die Türen öffnen kann, ohne sich gleich dahinter zu verstecken. Und deswegen habe ich einen Polizisten gewählt. Der Polizist wiederum ist eine Ausnahmegestalt. Wir haben uns natürlich sehr daran gewöhnt, in der populären Kultur über die Schulter von Polizei zu schauen. Aber für mich war das nichts so Selbstverständliches, weil ich über meinen eigenen Schatten springen musste. Bei mir kommt Polizei normalerweise nicht so gut weg in den Büchern. Und ich musste mich auf diese Figur einlassen, die mir versprach, ihrerseits auch von außen auf die Gesellschaft zu gucken, in deren Mitte sie ja selbst eigentlich steht.
Warum jetzt dieses Thema?
Einerseits, andererseits. Einerseits ist das Thema entstanden aus der Diskussion zwischen dem Verlag und mir. Ich hatte DDR angeboten, weil ich das Gefühl hatte, ich muss meine eigene Geschichte, nicht als meine Geschichte, nicht in Form meiner Geschichte, aber ich muss meine eigene Geschichte mit der DDR nochmal angreifen. Und andererseits, das ist viel komplizierter, andererseits sind wir jetzt, wie weit? Über 30 Jahre hinter dem, was wir Wiedervereinigung nennen. Und ich kriege mehr und mehr das Gefühl, dass die Art und Weise, wie wir begonnen haben, Geschichte zu schreiben, angegriffen gehört. Also die Geschichte und die Geschichten, die wir akzeptiert haben als Bausteine unseres Verstehens, die vertragen, nein, sie brauchen dringend Justierung oder Korrektur. Ich glaube, dass diese Reihe insgesamt, ich habe im Moment vor, oder wir, der Verlag und ich, wir haben im Moment vor, dass das 5 Bücher werden, erlaubt einen ganz schönen Zugriff auf die Geschichte, auf die nicht nur DDR-Geschichte, sondern auf die deutsch-deutsche Geschichte. Das ist mir ganz wichtig, also für das erste Buch ja ganz offensichtlich. Und je länger ich mich damit befasse, desto mehr Geschichten fallen mir ein, die tatsächlich, wie zum Beispiel die Zusammenarbeit zwischen Nazis aus beiden deutschen Staaten oder wie die Hinweise darauf, dass das Verschweigen, nicht ermitteln oder in die falsche Richtung ermitteln keine Spezialität oder das unter den Teppich kehren keine Spezialität der DDR gewesen ist, sondern der NSU auch nur hat existieren können, weil wir unter den Teppich gekehrt haben und weil Polizei falsch oder gar nicht ermittelt hat. Also darüber lassen sich neue Bilder entwickeln, die uns helfen, die Zeit vor 1989 und die Zeit nach 1989 hoffentlich besser zu verstehen, als wir es jetzt tun.
Sind wir im Westen sehr schlecht informiert über den Osten, immer noch?
Sowieso. Was ich immer wieder mitkriege, ist, dass Leute aus dem Osten sagen, ihr interessiert euch ja gar nicht für uns. Das trifft auf mich jetzt nicht genau zu, aber ich denke schon, dass die Geschichte der DDR, ihre Kultur, das Widerständische, dass das im Westen doch sehr wenig belichtet ist. Es gibt Kollegen und Kolleginnen, die schreiben Bücher, manche von denen werden auch gut verkauft. Ich denke, dass das eingeschränktes Interesse daran gibt, das darzustellen und das auch zu lesen. Aber weitgehend sind intimere Kenntnisse dessen, was im Osten vorgegangen ist, eigentlich nicht so verbreitet.
In der Reihe Morduntersuchungskommission sind insgesamt 3 Bände erschienen und für sein Werk ist Max Anners bis heute 5-mal mit dem Deutschen Krimipreis ausgezeichnet worden. 2022 kam dann eine ganz andere Farbe ins Spiel, mit der Krimi-Stipendiatin Melanie Rabe, die in Wiesbaden ihren Thriller Die Wälder vorstellte.
Mit Melanie Rabe haben wir damals eine Autorin ausgewählt, die zu den für mich vielversprechendsten Nachwuchsautorin eben von psychologischen Thrillern zählt. Rabe interessiert sich für Geheimnisse, Mysterien, Rätsel. Bei ihr gibt es keine Serienkiller oder langwierige Aufklärungsarbeit der Polizei. Ihre Thriller sind sehr spannend, aber eben nicht gewalttätig. Und ich denke, dass genau das jeden neuen Trend in der Kriminalliteratur kennzeichnet, den ich vorher beschrieben habe. Also, dass viele Romane jetzt nicht mehr so sehr auf Plots ausgerichtet sind oder auf die Aufklärung von Fällen oder die Polizeiarbeit, sondern dass sie eben gesellschaftliche und auch psychische Zustände beschreiben.
Ich habe mir tatsächlich den Wald als mythologischen Raum erobert. Der Wald oder generell die Wälder, vor allem auch die nächtlichen Wälder, sind, glaube ich, ein Ort, der für viele Leute archaische Ängste auslöst. Es ist aber auch ein Sehnsuchtsort, der natürlich auch mit wahnsinnig viel Literatur schon im positiven Sinne befrachtet ist. Mich ziehen die Wälder sehr an. Tagsüber liebe ich sie, nachts fürchte ich sie. Und mich hat das immer geprägt, seit ich als Kind schon die Märchen der Brüder Grimm gelesen habe, was für irre Dinge in Wäldern spielen können. Und ich glaube, diese Vorliebe für dieses Setting ist erst recht nochmal virulent geworden, dadurch, dass die Wälder gerade so bedroht sind und so geschunden sind. Und ich habe mir tatsächlich keinen realistischen Wald vorgenommen als Setting, den es hier in Deutschland gibt, sondern ich habe meinen eigenen Wald erfunden mit seinen eigenen Sagen und einer eigenen Bevölkerung.
Welche Erfahrungen haben Sie denn, welche persönlichen Erfahrungen haben Sie denn mit Wald? Gehen Sie öfter im Wald spazieren, auch nachts?
Nachts auf gar keinen Fall, aber ich gehe gerne wandern. Also ich bin gerne draußen in der Natur, gerne auch im Wald. Und nachts finde ich ihn aber wirklich ganz, ganz unheimlich. Also das hat auch wirklich mit persönlichen Ängste ist jetzt vielleicht fast ein bisschen übertrieben, aber ich bin nun mal auch Thriller-Autorin und ich suche auch Settings, in denen direkt schon was, Orte, in denen direkt schon was mitschwingt. Und beim Wald war das für mich ganz klar. Also wenn man mich nachts alleine im Wald aussetzen würde, würde ich sterben vor Angst wahrscheinlich.
Was ist denn das Gruseligste?
Ich glaube, es ist zum einen diese Unübersichtlichkeit, also dass man, ich glaube, das ist was ganz Archaisches, dass man dieses Terrain auch nicht so richtig überblicken kann. Und ich glaube, es ist auch das Fremdartige, dass wir da weg sind von den Orten, an denen wir leben, die wir uns irgendwie bewohnbar, behausbar und übersichtlich gemacht haben. Ich glaube, es sind auch die Klänge, die man auch dann schwer einordnen kann. Im Wald knackt es ja ganz oft oder raschelt irgendwo, man weiß gar nicht, wo das so richtig herkommt. Und ich glaube, es ist so diese Desorientierung, die so ein Gefühl des Kontrollverlustes auslöst.
Ja, Ihre Protagonistin, die macht ja solche Erfahrungen, das ist ja eine junge Frau, die mitten im Leben steht, dieses Leben kennt, die nicht besonders beeindruckbar ist und ängstlich.
Ja.
Und der muten Sie diese Walderfahrung zu. Sie fährt in den Wald und plötzlich hat sie furchtbare Erlebnisse.
Ja, das stimmt. Meine Hauptfigur ist eigentlich wirklich sehr tough. Es ist eine junge Ärztin, die in einem Krankenhaus arbeitet. Vor kaum einem Job habe ich mehr Respekt. weil die natürlich wirklich die nervenstarken Menschen sind, die wirklich Verantwortung schultern. Und sie erhält, nachdem ihr bester Freund aus Kindertagen gestorben ist, sozusagen posthum die Aufgabe, zurück in das Dorf ihrer Kindheit zu fahren, um ein Rätsel zu lösen, um ein verschwundenes Mädchen zu finden. Und um in dieses Dorf zu kommen, muss sie durch den nächtlichen Wald im Auto auf einer ganz, ganz langen Fahrt. Und der Clou an der Sache ist, dass sie diese Fahrt nicht alleine antritt, sondern im Auto mit jemandem, den sie sehr fürchtet und den sie für gefährlich hält. Und da haben wir so diese doppelte Bedrohung, die Bedrohung des Ortes, an dem sie sich befindet und die Bedrohung durch diese Person, die sie für gefährlich hält. Ob sie das tatsächlich ist, stellt sich ja im Laufe des Romans überhaupt erst noch heraus.
Ihre große Fangemeinde von Lesern und Buchhändlern beweist, dass Melanie Rabe ihr Handwerk beherrscht. Den Spannungsaufbau, die raffinierten Cliffhanger, die ambivalenten Figuren, kurzum eine Meisterin des Page-Turners. Und zum Schluss soll hier noch eine Autorin zu Wort kommen, die zwar keine Krimi-Stipendiatin war, aber doch gern gesehener Gast beim Wiesbadener Krimi-März. Und sie kennt sich in einer speziellen Branche des Verbrechens bestens aus, Petra Reschke. Unser Gespräch fand 2021 in Venedig statt.
Petra Reschke, wir haben uns kennengelernt beim Wiesbadener Krimi-März 2019. Das Thema war organisiertes Verbrechen. Ihre Serena Vitale-Bücher haben Sie vorgestellt und über das Mafia-Thema, über das Sie ja sehr viel gearbeitet haben, informiert. Mittlerweile sind Sie durch mit dem Mafia-Thema. Sie wollen keine Romane mehr schreiben. Jedenfalls haben Sie das vor 2 Jahren gesagt. Und auf meine Frage, was Sie demnächst machen werden, sagten Sie, Sie würden ein Venedig-Buch schreiben. Daraufhin haben wir uns verabredet für eine blaue Stunde, wenn das Buch erscheint. Und inzwischen ist es erschienen und hat auch schon sehr gute Resonanz gefunden. Ihr neues Buch hat viele Elemente, die in einen Kriminalroman passen würden. Korruption, Bereicherung, krumme Geschäfte, Aktivitäten krimineller Netzwerke, Bestechung. Aber das neue Buch ist nicht im klassischen Sinn ein Krimi geworden. Wie würden Sie das Genre nennen?
Heute gibt es ja schon dieses neue Modewort Memoir. Das würde ich irgendwie als Memoir dann bezeichnen. Das ist eine spezielle Form eines Memoirs natürlich. Aber ich habe ja versucht, irgendwie diese ganzen, meine ganzen Erlebnisse in narrativer Form umzusetzen. Also es sind ja nicht nur meine Erlebnisse, sondern es sind eigentlich da alles das, was mit Venedig passiert ist und was ich irgendwie aus nächster Nähe miterleben konnte in den letzten 30 Jahren, habe ich eben versucht, in erzählerischer Form umzusetzen. Ja.
In gewisser Weise ein Krimi?
Es ist in gewisser Weise ein Krimi, nur leider Krimis, ja, es gibt natürlich verschiedene Formen von Krimis, die entweder die meisten hören ja irgendwie damit auf, dass der Fall aufgeklärt wird, aber in Venedig ist bis jetzt lange noch nichts aufgeklärt worden, also im eigentlichen Sinne, ja. Also Venedig ist ein sehr, sehr fragiles Ensemble, und zwar nicht nur aus ökologischen Gründen, sondern eben auch aus kulturhistorischen und auch gesellschaftlichen Gründen. Leidet extrem unter dem mit massiv vorangetriebenen Ausverkauf der Stadt. Leidet extrem unter dem Klimawandel durch das Hochwasser und den Overtourism, also dieser Massentourismus in exzessiver Form, von dem nicht nur Venedig betroffen ist, da gibt es viele andere Städte auch, aber der in Venedig, weil es eben so fragil ist, weil es eine fragile Stadt ist, ganz extrem darunter leidet.
Sie haben die Probleme benannt. Ich wüsste gerne, was Sie am meisten aufregt. Die Ignoranz, die Gier, die Lügen, die Desinformation oder die Hilflosigkeit?
Also am meisten regt mich auf die Gier. Die Gier und die leider auch Desinformation in einer gewissen Weise in der Folge. Als Journalistin regt mich das natürlich besonders auf. Mich regt auf, wenn falsch über Venedig berichtet wird. Und leider ist das irgendwie sehr häufig der Fall. Nicht, im Übrigen ja nicht nur über Venedig, sondern auch über viele andere Geschichten. Aber in Venedig ist mir das natürlich extrem aufgefallen. Der letzte Beispiel war ja nur jetzt das mit den Kreuzfahrtschiffen. Es gab und gibt kein Verbot für Kreuzfahrtschiffe in Venedig. Kreuzfahrtschiffe dürfen nach wie vor einfahren. Die kleineren fahren nach wie vor die alte Route, die größeren, und wir reden hier von Kreuzfahrtschiffen, die haben irgendwie um die 100.000 Bruttoregistertonnen und mehr und viel mehr. Da sind zwischen 5.000 und 9.000 Passagieren an Bord. Ja. Die fahren eben halt über den Kanal für Erdöltanker ein. Dieser Kanal für Erdöltanker gilt als sogenannte Killer der Lagune. Aus dem Grunde eben halt, bei denen fahren eben die Erdöltanker, dafür ist er ausgegraben worden, ein und aus, und eben halt die Containerschiffe auch. Ne? Und dieser Tanker ist, und wir reden hier, alles, was ich jetzt erzähle oder was ich auch in meinem Buch beschrieben habe, das sind hier alles keine Annahmen, sondern das sind wissenschaftlich fundierte, von großen Spezialisten, Hydraulikingenieuren, Physikern und so weiter, Marineingenieuren, Marinespezialisten, und von hier vom ISMA, auch von dem großen Meeresforschungsinstitut, bewiesene Tatsachen. Das heißt also, dieser Kanal für Erdöltanker hat einem den zentralen Teil der Lagune schon komplett durch die Erosion zerstört. Und da haben alle Journalisten, ich habe da zugucken können, sozusagen in Echtzeit, wie da diese Fehlinformation sich verbreitet hat. Es war der Kulturminister, der sozusagen eine Propagandameldung verbreitet hat. Er hat geschrieben, es gibt keine Kreuzfahrtschiffe mehr in Venedig. Er hat nur dabei unterschlagen, dass sie jetzt einen anderen Weg nehmen. Also diese Gier, und die Gier ist eben halt diejenige, die politisch, sagen wir so, da sind in der Verantwortung fast alle italienischen politischen Parteien, denen das Schicksal Venedigs komplett gleichgültig ist. Und die nur sehen, wie sie daran verdienen können, beziehungsweise wo ihre Interessengruppen daran verdienen können. Ja.
Gab es denn einen Punkt, an dem Sie dem Zauber von Venedig erlegen sind?
Ich glaube, dass jeder Mensch, der auch nur über ein Minimum an Empfindsamkeit verfügt, von dem Zauber von Venedig erliegt. Und das war bei mir spätestens in dem Augenblick, als ich eben aus dem Bahnhof schritt abends und in dieses Taxi eingestiegen bin und dann durch den pechschwarzen Canal Grande dann eben zum Hotel gefahren bin. Und das hat mich also sehr, sehr eingenommen. Ich habe also so verzaubert, wie ich mich in diesem Augenblick gefühlt habe. Das ist noch, hat sich auch noch oft wiederholt bei mir, ehrlich gesagt, weil trotz alledem, auch wenn ich jetzt seit 30 Jahren hier lebe, ist es immer noch so, dass mich also sozusagen die Schönheit von Venedig in bestimmten Augenblicken erwischt. Und das ist also jedes Mal so. Man kann eigentlich, da muss man einen wirklich, es kann man nicht vorstellen, dass kein Mensch gegen diesen Überzauber kann man nicht resistent sein, wenn man so will.
Bleibt noch der Titel des erwähnten Buchs nachzutragen. Er lautet »Als ich einmal in den Canal Grande fiel«. Und Venedig-Liebhaber seien darauf hingewiesen, dass Petra Reschi auch Newsletter verschickt. Man kann ihn abonnieren und dazu noch Ehrenvenezianer werden. Mehr dazu auf der Website petrareschi.com. Auf der Homepage der Blauen Stunde wiederum können Sie nicht nur diese, sondern auch die vollständigen Gespräche aus den früheren Sendungen nachhören unter wiesbadener-kulturgespräche.de. Die Musik von Nino Rota, die Sie jetzt gleich hören werden, hat, wie der Film auch, mit der Mafia nicht das Geringste zu tun. Aber weil sie so schön und so romantisch und so weltbekannt ist, spielen wir sie trotzdem. The Godfather Waltz. Aus Der Pate. Und damit verabschiedet sich Jutta Schostak.